Das kann ich manchmal besser, manchmal schlechter, manchmal bin ich da ganz schlecht drin. Und manchmal bin ich da sehr gut drin. Und ich glaube, das hat mir sehr geholfen. Oder hilft mir auch heute noch, vielleicht auch empathisch zu sein. Ich glaube, selber verletzt sein zulassen, bedingt das empathisch sein und das auf andere zugehen können.
Heute heißt es Hello Louis. Schön, dass ihr dabei seid. Wenn man von heute auf morgen berühmt wird, dann ist das allgemein schon wirklich eine krasse Sache. Da kommen auf einmal so Fragen wie, wie geht man mit dem Druck um oder damit, dass alle was von einem wollen, dass man nicht mehr einfach so auf die Straße kann, ohne erkannt zu werden zum Beispiel. Und eine ganz andere Dimension hat das dann aber nochmal, wenn man zum Beispiel 13 Jahre alt ist, so wie Louis es damals war, als er den kleinen Jungen in Das Wunder von Bern gespielt hat. Seine Eltern haben ihn zwar geschützt und auch abgeschirmt, aber Hänseleien und Neid, gerade auch zum Beispiel von anderen Schülerinnen und Schülern, das ist eine Sache, die bleibt hängen und der kann man sich auch nicht so leicht entziehen, gerade in dem Alter. Was Louis heute aber für tolle Sachen macht, die gar nicht so viel mit Schauspielerei zu tun haben und was für einen spannenden Weg er hinter und bestimmt auch noch vor sich hat, das erzählt er euch jetzt selbst. Viel Spaß bei Hello Louis.
Nachdem ich Das Wunder von Bern gedreht habe als Hauptdarsteller in dem Film und der rausgekommen ist und es dann so ein Jahr später den Moment gab, wo die Entscheidung da war, werde ich jetzt Schauspieler, also drehe ich jetzt die ganz, ganz großen Produktionen, weil ich damals ultra gehypt wurde. Also ich habe dann mit 13 Jahren die Goldene Kamera, die Diva, die was weiß ich, welche Preise gewonnen. Und dann stand die Entscheidung, gehen wir jetzt diesen Weg weiter oder nicht? Und meine Mutter mich einfach gefragt hat, beim Abendessen war das, glaube ich, willst du jetzt den Film drehen, der dann im Raum stand, den nächsten Film? Und ich gesagt habe, nee, überhaupt keinen Bock. Aber mehr so aus einer Laune heraus, damals. Und meine Mutter das dankend zur Kenntnis genommen hat und gesagt, alles klar. Und dann haben wir nie wieder drüber gesprochen.
Krass. Also,
und das ist ja so eine, rückblickend haben wir dann natürlich drüber gesprochen. Aber das ist natürlich so ein, in dem Moment fühlte sich das wie so eine Entscheidung aus einer Laune heraus an, aber war, glaube ich, für mein gesamtes späteres Leben enorm wichtig, weil ich dadurch die Schule weitergemacht habe. Also es stand nie im Raum, dass ich die Schule abbrechen würde, aber man kennt ja, sag mal, Werdegänge von Schauspielerinnen und Schauspielern, die früh Erfolg hatten und dann die Schule abgebrochen haben. Und manchen geht's damit gut, anderen eher nicht. Aber das hätte sicherlich auch ein Weg sein können, dass ich dann irgendwann gesagt hätte, jetzt breche ich die Schule ab, es läuft so gut mit der Schauspielerei, mir macht das Spaß, ich verdiene viel Geld, mach das weiter und bin dann in diesem Hamsterrad drin. Aber es war eben dieser eine Moment am Abendbrotstisch, wo ich irgendwie in dem Moment keine Lust hatte und dann gesagt habe, mach ich nicht. Und meine Mutter dann dankenswerterweise auch rückblickend sofort gesagt hat, alles klar. Und dann haben wir erstmal nicht mehr drüber gesprochen.
Wenn es so, also so auf einmal so einen krassen Hype gibt um einen, das ist jetzt nichts, was was man, glaube ich, so leicht nachvollziehen kann oder was man sich so gut vorstellen kann, weil jeder mit 13 in so einem ganz anderen Film irgendwie ist. Welche Rolle haben da deine Eltern gespielt und wie waren die so für dich da?
Ja, natürlich super wichtig, weil es auch schwierig war tatsächlich in der Schule damals dann. Also ich wurde dann auch echt krass gemobbt in der Schule. Das war nicht einfach. Polizei wurde eingeschaltet. Meine Eltern waren ständig mit in der Schule dann und mussten irgendwelche Sachen regeln. Die haben eine wichtige Rolle gespielt, indem sie mich auch von vielen ferngehalten haben. Also die haben mich jetzt nicht über irgendwelche roten Teppiche laufen lassen. Haben eigentlich fast alles abgesagt, außer wenn es elementar wichtig für die Promotion des Films war. Und ich einfach auch heiß drauf war. Also ich bin zu Wetten, dass gegangen, als Wetten, dass noch Millionen von Menschen geguckt haben. Da wollte ich halt unbedingt hin, weil ich die Haribos auf dem Tisch essen wollte. aber ansonsten haben die mich komplett abgeschirmt. Das war super wichtig. Meine Mutter hat, glaube ich, zu der Zeit so ein bisschen eine Überreaktion fast gehabt, also fast eine Phobie vor Öffentlichkeit entwickelt, sage ich ihr das immer. Die hat, sobald irgendwelche Fotografen irgendwo waren, hat sie mich sofort weggezogen. Mein Vater war da eher lockerer, weil der ist Schauspieler und der kennt das. Die haben insofern auch eine wichtige Rolle gespielt in der Konstellation natürlich zu Hause. Also meine Geschwister, die ja nicht im Rampenlicht standen. Und das ist, glaube ich, also dafür bin ich denen eigentlich am meisten dankbar, das zu handeln, dass das alles gut gegangen ist, weil wenn auf einmal der große Bruder, also ich bin mit zwei Schwestern zu Hause aufgewachsen, ich habe auch noch einen Halbbruder, war mit den zwei Schwestern zu Hause aufgewachsen, und wenn es auf einmal sich alles um den Bruder, also mich, dreht, wenn man zu Verwandten geht, wenn man bei Freunden ist, dann ist eigentlich, war Gesprächsthema immer, wie geht's mir, was mache ich jetzt, ich habe dich neulich da und da gesehen und boah, der Film, und es ging eigentlich, die Aufmerksamkeit war komplett da. Das ist ja nicht böse gemeint von anderen Menschen, sondern interessiert die ja. Aber meine Geschwister wären dann da komplett hinten angefallen oder hinterhergefallen, hätten meine Eltern sich nicht drum gekümmert, dass da eine Balance entsteht. Und das war, glaube ich, eigentlich das Wichtigste, dass sie zu Hause das Umfeld geschaffen haben, dass da alles in Ordnung war, und was sie dann nach außen hin mich abgeschirmt haben und so, das muss man ihnen auch hoch anrechnen, dass sie da nicht irgendwie so Stage-Moms, wie man sie aus den USA oder so kennt, die einen dann noch zum nächsten Casting pushen und hier hinschieben und das machen. Das haben die alles nicht gemacht, und da bin ich ihnen heute echt, also echt sehr, sehr dankbar für.
Ich muss gerade an meine Mutter denken, das ist total bescheuert. Ich wollte früher immer bei der Mini-Playback-Show mitmachen. Mhm. Und wollte mich da immer bewerben. Ich habe dann auch am Ende, habe ich dann bei so einer Mini-Playback-Show bei uns im kleinen Ort mitgemacht, und wir haben gewonnen und wir durften dann weiter. Und wir haben eine Eintrittskarte in den Europapark gewonnen, was ich mega fand.
Ah, stark.
Aber ja, was ich erst im Nachhinein erfahren habe, meine Mutter, ich wusste nicht warum, aber die hat immer gesagt, ich darf mich da nicht bewerben. Und ansonsten, ich habe auch als Kind irgendwie so gemodelt und Fotos gemacht, und das war alles okay, weil das Geld floss immer auf so ein Konto für mich, für später. Aber diese Auftrittsnummer da, die durfte ich einfach nicht machen bei der Mini-Playback-Show, weil sie Angst hatte, und das ist eigentlich süß, aber so rückblickend auch irgendwie so, okay, ich hätte es so gerne gemacht. Ich durfte einfach nicht, weil sie Angst hatte, dass ich, wenn ich da mitmache, abhebe.
Ja.
Weil man ist ja aber ein großer Kinderstar irgendwie, wenn man einmal, keine Ahnung, Tic-Tac-Toe hätte ich es wahrscheinlich gemacht.
Ja, aber ist auch eine reelle Gefahr. Also ich bin da ja selber nicht vor gefeit gewesen damals. Also ich gab sicher Momente und Tage, wo ich auch abgehoben bin. Also muss ich mal vorstellen, sitze ich Samstagabend neben Ozzy Osbourne und Elijah Wood auf der Wetten, dass Couch und komme dann irgendwie Montag früh in Matheunterricht. Da haben nicht nur meine Mitschüler gedacht, so, was soll das denn hier, weil Luis wieder 10 Minuten zu spät war, aber er darf das ja oder so, sondern ich habe sicher auch Momente gehabt, wo ich dachte, soll ich hier jetzt noch in der Schule sitzen? So, ich saß doch gerade noch mit den größten Rockstars irgendwie bei Wetten, dass auf der Couch. Das hat immer zum Glück nur irgendwie kurzen Moment angehalten, bis ich dann zu Hause war und meine zwei Schwestern und meine Mutter mir gesagt haben, wo es lang geht. Mhm. Aber das geht ja auch gar nicht anders. Wenn so ein Hype entsteht, und das war eine Zeit vor YouTube, muss man noch sagen, also ein bisschen vielleicht nachvollziehbar zu dem, was jetzt die großen YouTube-Stars gerade durchleben. Ich war ja auch auf jeder Litfaßsäule, es war riesig plakatiert überall, dann ist das für einen 13-Jährigen natürlich, kann man das auch nicht nur bedingt einordnen, und man hebt dann auch zwischendurch ab, und wichtig ist halt, dass man dann ein Umfeld hat, was einen wieder auf den Boden holt. Das waren sicher meine Geschwister und meine Mutter in erster Linie, weil mein Vater gearbeitet hat und nicht so oft da war, aber ohne die wäre ich sicher auch komplett abgehoben und hätte irgendwie, was weiß ich, Macaulay Culkin-mäßig mit einer Nadel und voller Koks auf irgendeiner Schultoilette gehangen oder so. Also
ja, das ist total krass. Und ich denke auch immer so an die Eltern. Also wunderschön, dass deine Mutter da vor allem und deine Schwestern irgendwie so diese Rolle erfüllt haben. Aber andererseits denke ich mir manchmal so, ich will nicht sagen, man kann es den Eltern auch nicht übel nehmen, aber manche sind ja dann einfach so dolle stolz auf die Kinder, dass die sowas machen, dass sie denken, oh Mensch, super, will ich nicht im Wege stehen oder so, oder will ich irgendwie fördern und so.
Ja, natürlich, absolut. Also, aber ich glaube, also es war auch eine riskante Entscheidung, dann von meinen Eltern zu sagen, okay, dann, die haben mir dann auch Filmangebote gar nicht mehr gesagt, also danach, sondern als ich einmal die Entscheidung getroffen habe, ich mach's nicht mehr, dann haben die mir alles, was danach kam, gar nicht mehr präsentiert.
Das war okay.
Damals habe ich das als okay empfunden, dann gab es eine Zeit, wo ich dachte, was soll das? Also rückblickend, wo ich dachte, warum habt ihr mir das nicht gezeigt? Ich hätte das gern selber entschieden. Und heute denke ich, das war gut so, weil ich das auch nicht richtig einordnen konnte damals, ne? Und die schon den Weitblick gehabt haben, zu sagen, charakterlich und auch so im Leben tut ihm das wahrscheinlich besser, wenn er jetzt mal die Schule zu Ende macht, relativ normales Leben führt und dann studieren kann, was er will und nicht jetzt den nächsten Film nach dem anderen dreht.
Ich würde gerne gleich nochmal auf dieses relativ normale Leben eingehen, aber das ist ja heute immer noch. Spielt diese Zeit damals heute in irgendeiner Form noch eine Rolle für dich?
Ja, auf jeden Fall. Also einmal, weil das passiert wahrscheinlich nicht mit vielen Filmen, aber mit dem ist es so, weil er auch ganze Generationen nochmal zusammengeführt hat. Erkennen mich einfach immer noch ganz, ganz viele Leute von dem Film und der Film wird auch immer noch gezeigt. Der läuft mindestens 2-3 Mal im Jahr im Fernsehen. Der ist omnipräsent. Ich bin auch nicht zu lösen von diesem Film. Auf eine Art ist das auch schön. Ich mag den Film auch sehr gerne. Es wäre schlimm, wenn der Film doof wäre. So. Und ich bin ja auch stolz auf diesen Film und auf das, was ich da gemacht habe, kann das auch einordnen. Und dachte auch lange, dass das eigentlich alles so völlig okay ist, bis zu dem Moment, als ich den Fernsehpreis gewonnen habe für meine Moderation der Sendung, die ich moderiere. Und da war ich hinterher so emotional berührt, obwohl ich nicht der Mensch, ich habe ja auch früher Preise gewonnen und ich bin nicht der Mensch, also eigentlich gilt für mich, gewinnst einen Preis, super, aber dann geht das Leben auch weiter. Und dann du wirst auch jetzt die Preise hier nicht irgendwo finden, sondern die sind, glaube ich, im Keller bei meiner Mama. Also so, ja, und der eine Preis ist auch schon längst kaputt, weil ich mich mit meiner Schwester gestritten habe, als wir jünger waren, und da ist er von irgendeinem Schrank geflogen und dann war der alles auch kaputt. Also, aber worauf ich hinaus wollte, ist, ich habe den Preis gewonnen, den Fernsehpreis, und das war so emotional für mich. Also ich hab auch 1-2 Tränen verdrückt, hinten Backstage, und habe dann echt lange drüber nachgedacht, warum das jetzt so ein emotionaler Moment war, und bin dann dazu gekommen, dass es so emotional war, weil ich da einen Preis bekommen habe oder eine Anerkennung für eine Leistung, die nichts mehr mit dem Wunder von Bern zu tun hat, sondern für etwas ganz anderes. Und das war, und da habe ich gemerkt, anscheinend ist es doch nicht so ein ganz einfaches, hey, ich bin stolz auf den Film und es ist super, dass ich damit immer verbunden werde, sondern schon auch ein ambivalentes Verhältnis damit. Also das nicht, dass es mich nervt, dass ich damit verbunden werde, überhaupt nicht, aber trotzdem, dass es wohl auch ein Schatten war, aus dem ich auch erstmal raustreten musste. So, es war mir nicht so klar, so habe ich das nie empfunden. Ich habe das immer als großes Glück empfunden, was es ja auch ist, aber nie als eine Bürde. So, und die Bürde habe ich erst wahrgenommen, als ich dann den Fernsehpreis gewann und gemerkt habe, boah, da fällt mir auf eine Art eine Last von den Schultern, weil ich jetzt weiß oder auch von außen gespiegelt bekommen habe, ich kann auch andere Sachen und ich mache die anderen Sachen auch gut und die sind anders als das, was ich beim Wunder von Bern gemacht habe.
Und das ist ja auch was du quasi selber erschaffen hast. Also genau. Was ja auch viel von dir und dem, wofür du stehst und was auch so ein bisschen mehr deine Leidenschaft ist und alles viel mehr darbietet.
Ja,
und das ist doch eine mega Ehre, dass eine Sache, die man mit ganzem Herzen macht, auch dann so anerkannt wird irgendwie.
Ja, total. Also klar, für sich alleine gestellt ist das sowieso schon super, den Fernsehpreis zu gewinnen. Dass das so eine Anerkennung findet, absolut. Und das war in dem Falle halt dann nochmal irgendwie extra emotional. Weil im Grunde genommen kann ich jetzt auch befreiter auf die Wunder von Bernzeit zurückgucken und auch befreiter damit irgendwie umgehen, als ich es. Das ist.
Was ist das?
Scary, aber es ist mein Alexa.
Amazon, oh mein Alexa. Gott!
Scary, was das ist. Jetzt? Ich weiß gar nicht, was sie da gesagt hat. Ich muss sie mal aus der Steckdose nehmen. Scary. Scary. Ich habe es aus so einem voyeuristischen Interesse mir Amazon Alexa gekauft und bin, ja, keine Ahnung. Wo waren wir? Ach so, genau, ich kann jetzt befreiter eigentlich auf die Zeit auch zurückblicken, weil ich weiß, das ist ein abgeschlossener Teil und der wird auch immer Teil von mir sein. Aber ich habe mich eben da nicht nur weiter, sondern daraus entwickelt. Mhm. Und das ist schon erleichternd und schön.
Wie ging dann relativ normales Leben dann so weiter? Also dass ihr dann vermutlich die Schule zu Ende gemacht?
Ja, das genau. Ich sag deswegen relativ normal, weil es natürlich ab da, das ist einfach so. Das mag sich komisch anhören, aber ist das Leben geprägt von der auch von einer Berühmtheitserfahrung? Das kann man sich vielleicht nicht so vorstellen, aber es ist schon. Das Leben ist dann von einem Tag auf den anderen ein anderes, obgleich man die gleichen Sachen macht, aber man ist wie durch so eine Art Schleier gucken vielleicht, ja, ich weiß nicht, ob das ein gutes Bild ist, aber man ist, man sieht Dinge oft durch den Schleier der Berühmtheit so ein bisschen, gerade am Anfang, als der Hype noch groß war, dass man immer denkt, die Leute gucken einen an, weil sie einen kennen und die vielleicht wollen einige Leute auch nur mit einem befreundet sein, weil man irgendwie bekannt ist oder so. Das legt sich dann irgendwann und dann wird es auch wieder normal. Und ich sag deshalb relativ normal, weil genau, ich bin dann aufs Internat gegangen, weil es eben Probleme in der deutschen Schule gab. Bin dann von dem Internat geflogen. Bin dann wieder auf die gleiche deutsche Schule gekommen und dann war alles gut. Dann ist ein Jahr ins Land oder anderthalb ins Land gegangen und dann haben sich auch alle wieder beruhigt. Und dann ist alles gut gegangen. Genau, dann habe ich Abitur gemacht und habe dann mich ausmustern lassen. Ich bin ausgemustert worden. T5 untauglich. Damals musste man ja noch zur Musterung. Und habe dann aber für die SOS Kinderdörfer so eine Art freiwilliges soziales Jahr gemacht in Guatemala und wollte da eigentlich auch ein Jahr bleiben. Also ich habe da so, weil ich Spanisch spreche und Englisch und Deutsch, so Übersetzungsleistungen für die gemacht in deren Hauptstadtbüro und dann auch in deren Dörfern und sollte da ein Jahr bleiben. Aber nachdem ich 4 Monate da war, ist das Erdbeben in Haiti passiert, 2010. Dann wurden alle Experten in Anführungszeichen aus der Region Mittelamerika abgezogen nach Haiti und ich habe eine E-Mail geschrieben, habe gesagt, wenn ihr mich irgendwie gebrauchen könnt, komme ich gerne mit, was komplett vorschnell war und kam dann aber tatsächlich eine E-Mail zurück, ja, wir könnten dich gebrauchen als Kontaktperson zur deutschen Botschaft und hier und da koordinieren. Und ich habe dann nochmal gezögert kurz, weil es tatsächlich ja so ist, in so einer krassen, extremen Notsituation will man niemanden den Platz wegnehmen, in Anführungszeichen, der vielleicht mehr oder besser geeignet wäre für so eine Stelle. Und ich war damals 19 Jahre alt es gab sicher Leute, die mehr Expertise oder überhaupt Expertise in so Notfallsituationen haben. Das ist ja das, das macht man ja nicht einfach so, sondern das lernt, kann man ja auch lernen.
Ja, klar. Und man muss das ja auch irgendwo, weil man muss sich da ja auch genau vorher schützen und so.
Genau. Und aber in dem Falle haben die SOS Kinderdörfer dann gesagt, nee, zurzeit wärst du da perfekt für die Stelle. Und dann habe ich das gemacht. Meine Eltern fanden es natürlich nicht gut. Es gab ja in Deutschland da zu der Zeit nur diese krassen Bilder, die ersten Bilder, die mit so Hubschraubern aufgenommen wurden. Port-au-Prince völlig zerstört. Es war ja kriegsähnliche Zustände fast. Also auf den Straßen haben sich die Leute noch irgendwie gekämpft, um irgendwie an Essen zu kommen. Nahrungsmittel waren keine mehr da. Naja, ich bin trotzdem hin und habe dann da insgesamt 3 Monate Zeit verbracht und das waren sicher auch, deswegen habe ich vorhin am Anfang des Podcasts gesagt, gibt immer so mehrere Momente und das war sicher auch, die 3 Monate in Haiti waren sicher auch ein prägender Moment, ja, krass, oder entscheidender Moment im Leben. Natürlich, weil es eine krasse Erfahrung ist, ich aber auch viel zu jung für die Erfahrung war, gefühlt rückblickend, und es einem ja einfach so eine Endlichkeit sofort vor Augen führt. Ne? Also ich finde es immer super banal, dann davon zu sprechen, man wird dann ganz schnell erwachsen und so, aber es ist halt einfach so, man ist in so einer Extremsituation, ist 3 Monate lang auf so einem Adrenalinspiegel, der so hoch ist, dass man es auch irgendwie schafft, nachts 3 Stunden zu schlafen und trotzdem irgendwie zu funktionieren. Und das war sicherlich eine Zeit und die Erlebnisse da, die mich dann auch dazu getrieben haben, zu sagen, ich studiere was in Richtung Soziologie, Politik, grob Wirtschaft, um auch so ein bisschen den Gesamtkontext von dem zu verstehen, was da passiert. Also abgesehen natürlich von dem Erdbeben und Schrecken, was da passiert, aber auch dem Gesamtkontext, wie kann ein Land wie Haiti, schon vor dem Erdbeben war es ja ein Land komplett im Ruin. Also es war ein Failed State, würde man sagen, in dem nichts funktioniert hat, was komplett von Korruption betroffen war. Insofern war das sicher einer der prägendsten 3 Monate meines Lebens, wenn nicht die prägendsten 3 Monate meines Lebens.
Wie haben die dich, außer dass du dann beruflich dich weiterentwickelt hast, auch in der Hinsicht persönlich geprägt?
Ja, die haben mich sicher, sag mal, ja, also schwierig. Die haben mir natürlich, also das ist ja eine Erzählung, die ganz viele immer wieder haben, wenn sie in solchen extremen Situationen sind, dass sie einen Kontext zu dem normalen, eigentlichen Leben liefern. Also natürlich werden ganz viele Dinge banal, die man vorher für ultra wichtig gehalten hat, weil man einfach sieht, da, so in Haiti, in Port-au-Prince ging es in diesen 3 Monaten ganz konkret um Leben oder Tod. Ne, was schaffen wir? Wie viele Leute schaffen wir, so zu helfen, dass sie überleben, dass ihre Familien überleben? Währenddessen sterben immer mehr Menschen weg, so ein Rennen gegen die Zeit. Und vor allen Dingen ging es ja da dann auch um Kinder, was noch mal schrecklicher ist. Und das prägt einen insofern, als dass man, so komisch das klingt, in Bezug auf das eigene Leben und dem eigenen Alltag viel gelassener wird. Und das muss ich aber auch sagen, das prägt einen zwar doll, trotzdem verliere ich das natürlich auch heute, jetzt Jahre danach, verliere ich natürlich diese Gelassenheit in Bezug auf den eigenen Alltag auch komplett. Ne? Man muss sich dann immer wieder rückbesinnen und ich kann das auch ganz gut, aber ja.
Das ist trotzdem irgendwie ständige Arbeit natürlich.
Ständige Arbeit, und es hat aber vor allen Dingen mich persönlich, glaube ich, auch in dem Sinne geprägt, als dass ich nochmal viel mehr Nähe auch gelernt habe zuzulassen, komischerweise. Das habe ich danach erst festgestellt, weil während man da ist, lässt man überhaupt keine Nähe zu, weil sonst funktioniert's nicht. Du kannst ja nicht, wenn du die ganze Zeit Menschen siehst, die irgendwie am Sterben sind oder tot sind oder sterben, kannst du ja nicht an dich ranlassen. Funktioniert überhaupt nicht. Aber dann im Nachhinein das zu verarbeiten und dann die Nähe zuzulassen, das habe ich dann auch so als Mechanismus gelernt. Natürlich mit Hilfe vom Psychologen. Ne? Jeder, der dann da war, wurde vom Psychologen betreut. Und das haben mir unheimlich geholfen. Also so Emotionen und Nähe zu erkennen und zuzulassen und nicht und auch eine Verletztheit zuzulassen. Also nicht die Mauern hochzuziehen. So, da war ich früher mal sehr gut drin. Mauern hochziehen, nicht drüber nachdenken, und jetzt kann ich das und kann das auch dann reflektieren in dem Moment, wenn Dinge passieren, damit umgehen.
Du hast dann studiert.
Ja, genau. Ich habe dann in Amsterdam studiert. Mhm. Politik, Soziologie und Wirtschaft. Also es war so ein sehr interdisziplinärer Studiengang, aber super schön, super, hat super Spaß gemacht. Ich glaube, die besten Lernerfahrungen überhaupt, die ich hier hatte. Ich denke da auch super gerne dran zurück an die Zeit. Und die Stadt ist ja auch so, so cool zum Studieren. Und habe dann da bin von da nach Berlin gezogen für ein Jahr, habe hier Praktika gemacht bei Produktionsfirmen, bei 2 Produktionsfirmen, und dann bin ich nach London gegangen, um zu studieren, meinen Master zu machen an der London School of Economics. das war jetzt von der Lernerfahrung her so lala. Weil die Lernkurve, vielleicht ist es bei vielen so, die einen Bachelor und dann einen Master machen, die Lernkurve geht im Bachelor natürlich ganz steil bergauf. Man lernt so viel dazu. Ich dachte zumindest damals, boah, ich habe die Welt verstanden, wie das alles läuft. Ich durchblicke es. Und dann kommt man, und im Master ist dann die Lernkurve nicht mehr so steil, sondern sie flacht so ein bisschen ab. Trotzdem war es auch in London eine coole Erfahrung. Mir ein bisschen zu viel, mir war die Stadt zu viel und die zieht einem so Energie. Mein Mitbewohner damals, dem hat das total Energie gegeben. Mir hat es Energie gezogen. Ich bin, egal was ich gemacht habe, abends nach Hause gekommen und war um 8 Uhr völlig platt. Aber es war natürlich trotzdem cool, weil die Professorinnen und Professoren alle mega waren und die Menschen, die man da kennengelernt hat, auch echt super waren. Es hat so ein bisschen, glaube ich, an viele, die da studieren und zumindest die ich kennengelernt habe, ich habe ja nicht alle kennengelernt, die da studieren, vielen hat so ein bisschen die Selbstreflexion gefehlt, warum sie auf der Uni eigentlich sind. Da hatte ich immer so ein bisschen Konflikte oder sagen wir einigen, mit denen ich zu tun hatte. Und das hat hier und da zu Konflikten geführt. Aber ich hatte zum Glück irgendwie meinen Freundeskreis, die alle super waren.
Wie meinst du das? Dass das für die einfach halt so ein Statusding war, ich bin da und bin dann auch noch in London? Oder
ja.
Und das hat dir nicht getaucht? Oder wie meinst du das?
Nee, eher so, ich meine das eher so, dass die London School of Economics ist ja, muss man erstmal dazu sagen, eine super teure, elitäre Uni. In London zu wohnen ist auch nochmal super teuer. Und ich kann mich einfach ganz konkret auch an so Diskussionen darüber erinnern, dass die viele mit einem Habitus da längst gelaufen sind, der eigentlich in alle Richtungen geschrien hat, guck mal, ich bin hier, weil ich so hart gearbeitet habe und weil ich auch vor allen Dingen sehr viel schlauer bin als ganz, ganz viele andere. Und da habe ich immer versucht, irgendwie, also ich hatte diesen Habitus nie, aber das lag sicher auch immer daran, dass ich auch so erzogen bin, sagen wir mal, zu reflektieren, was für Chancen hatte ich im Gegensatz zu anderen? Man kommt nicht an die London School of Economics, weil man der schlauste und am härtesten arbeitendste Schüler oder Student ist. Das ist ja natürlich Quatsch, sondern man kommt dahin entweder, weil man es bezahlen kann, weil man natürlich auch nicht ganz doof ist und weil man wahrscheinlich auch gut gearbeitet hat in der Schule. Aber man kommt da in erster Linie hin, weil die Eltern einen Praktikumsplätze hier und da ermöglicht haben, weil man in meinem Fall, ich auf einem Internat in England war, deswegen Englisch super sprechen konnte, weil ich von meinen Eltern schon als Kind mitbekommen habe, wie man mit Lehrern umgeht, wie man sich in verschiedenen sozioökonomischen Kontexten bewegt. Also nicht, dass sie mir das explizit beigebracht hätten, aber man bekommt das natürlich mit in dem Umfeld, in dem man aufwächst. Und diese Selbstreflexion, hatte ich das Gefühl, hat da einigen gefehlt. Und klar, ich hatte ein Stipendium von der London School of Economics, sonst wäre das auch echt hart geworden, also in London zu leben, zu bezahlen. Trotzdem ist alles Geld, was ich verdient habe mit dem Wunder von Bern, ist darauf gegangen. Aber genau, das hat mir so bei vielen so ein bisschen oder bei einigen so ein bisschen gefehlt. Und deswegen mochte ich diesen Habitus nicht, mit dem viele da rumgelaufen sind. Mhm.
Wie bist du dazu gekommen, dass du heute ein eigenes Politformat moderierst, was ja schon, ja, sag ich mal, die Politiker, mit denen du da 1:1 die Interview führst, so ein bisschen an die Mangel nimmt?
Ja, das ist, im Grunde genommen hat es angefangen, oder die Idee dazu hat angefangen, als ich ein Praktikum in der Redaktion von Günter Jauch gemacht habe, als ich zwischen meinem Bachelor und meinem Master in Berlin gelebt habe. Da hat Günter ja auch noch die Politiksendung in der ARD moderiert. Und da habe ich totalen Spaß dran gefunden, redaktionell inhaltlich zu arbeiten. Und da habe ich für mich so entschlossen, ich hätte Lust, irgendwie Redakteur zu werden oder so inhaltlich zu arbeiten. Und dann hat der CVD, und das war echt ganz wichtig für mich, der Chef vom Dienst bei Günter ja auch, einer der Chefs vom Dienst, es gab zwei, mich irgendwann.
Also die so verantwortlich sind für die Sendung.
Genau, verantwortlich, die planen die Sendung, teilen inhaltlich die Redakteure auf, wer macht was, RedakteurInnen. Und der hat mich beiseite genommen, hat gesagt, pass auf, Luis, super, du machst das auch gut und du kannst das auch und mach das unbedingt. Aber wenn du inhaltlich arbeiten willst und die Chance hast, vor die Kamera zu gehen, dann nimm die Chance wahr und geh vor die Kamera, weil dann hast du mehr Macht über die Inhalte, mit denen du arbeitest. Und das fand ich schlüssig. Und dann war klar, okay, das könnte eine Option sein, auch vor der Kamera was zu machen, weil ich dann natürlich ich habe Riesenglück, jetzt diese Sendung zu machen, die auch meinen Namen trägt. Und da kann ich natürlich die Inhalte komplett selber bestimmen. Und besser geht's eigentlich nicht. Und da hat er quasi damit recht behalten. Und um die Frage aber zu beantworten, wie es dann dazu gekommen ist, also das war der entscheidende Moment, glaube ich. Und dann habe ich in einem Interview mit dem Stern, da gibt's immer auf der letzten Seite diese Kategorie, was macht eigentlich, wo sie ältere Menschen befragen nach einer langen Karriere, was sie eigentlich so machen. Und bei mir, meine abgeschlossene Schauspielerkarriere, hatte ich ja hinter mir, und dann haben die mich gefragt, und ich mag die Kategorie ganz gerne, deswegen habe ich zugesagt. Genau, den fragen wir mal den alten 25-jährigen Typen, was er jetzt eigentlich so macht. Und da habe ich dann auf eine Frage, was würdest du denn später gerne mal machen, geantwortet, ich würde gerne mal eine Politik-Talkshow moderieren. Da dachte ich aber tatsächlich, das war jetzt nicht Kalkül oder so, da dachte ich im Kopf, wenn ich im Günther Jauch-Alter bin, ich konnte mir jetzt nicht ausmalen, dass man eine Politik-Talk-Sendung moderieren kann, wenn man irgendwie jünger ist. Sondern ich war wirklich so, ja, das wäre mal irgendwie ein Traum.
Erst mal ewig lang Redakteur, ja. Und dann guckst du.
Genau, mal. Das wäre so mein Traum. Und da war ich noch in London, die haben mich in London interviewt. Und dann habe ich auch gar nicht mitbekommen, dass der Stern rausgekommen ist. Und kamen dann irgendwie E-Mails und Anrufe von Produktionsfirmen, die gesagt haben, hey cool, du hast gesagt, du willst mal eine Politik-Talkshow moderieren, lass uns das doch ausprobieren. Und dann hat die Produktionsfirma, bei der ich das zweite Praktikum gemacht hatte, also nach Günther Jauch, gesagt, wir probieren das aus. Und die waren tatsächlich auch bereit, mit mir eine Sendung auszuprobieren, die tatsächlich Politik-Talk ist, im besten Sinne. Und das fand ich mutig, und dann haben wir das ausprobiert und NTV hat direkt gesagt, nehmen wir. Und jetzt sind wir 2 Jahre später, darf ich diese Sendung machen.
Voll schön. Was ist so das, was es dir am meisten gibt, das zu tun? Quasi in diesem, also was ich bei dir auch so schön finde, ist, dass du quasi so das Leben in der Öffentlichkeit, ich sag's jetzt mal so ein bisschen so platt reduziert, du hattest das alles schon und du warst im Grunde ja an diesem Punkt, an dem die große Karriere gewunken hat und die dich alle haben wollten und so. Ja, du hättest all diesen Weg total unkompliziert gehen können. Aber durch all diese Umwege, die du jetzt so gemacht hast und bist ja auch noch mitten auf deinem Weg, bist du ja eigentlich jetzt auch an einem Punkt als Person des öffentlichen Lebens mit genau diesem Ding, ja, was man da auch vielleicht gehabt hätte mit diesem Status, und gleichzeitig ist der Inhalt aber einer, der ja total schön ist und genau dir entspricht. Und das finde ich so cool, dass du so ein bisschen eigentlich wieder da hingekommen bist, nur viel schöner.
Ja, also 2 Dinge. Ich glaube, einmal macht mir das ja auch so einen großen Spaß jetzt, weil der Antrieb ist nicht, ich möchte bekannt werden. So, weil das hatte ich schon, das weiß ich, wie es ist, und ich weiß, dass das nicht nur toll ist. So, damit gab es genug Probleme und das brauche ich nicht. So, deswegen ist die Arbeit, die ich mache, so inhaltgetrieben. Ich glaube, es gäbe Wege, schnell bekannt zu werden. So, aber da ich das gar nicht brauche oder will, macht mir das, was ich jetzt mache, so großen Spaß, weil tatsächlich die Fragen, die ich in der Sendung stelle, sind einfach wahrhaftig Fragen, die ich habe. Oder Widersprüche, die ich sehe und denke, die müssen doch mal aufgeklärt werden. Oder Sachen, die ich auch manchmal nicht verstehe, die ich dann wirklich frage. Und das ist im Grunde genommen das Best-Case-Szenario, was ich gerade habe, weil ich einfach die Menschen, die EntscheiderInnen direkt konfrontieren kann. Also wenn ich was in der Zeitung lese und denke, das kann doch nicht sein, wie bescheuert ist das denn oder warum passiert das, dann weiß ich, im Zweifel dauert es noch 1 Woche, 2, 3 oder 1 Monat, und dann habe ich die Person vor der Kamera und kann diese Person genau diese Fragen stellen, die ich habe. Und das ist so unfassbares Glück. Also ich freue mich da auch jedes Mal nach jeder Sendung und auch vor jeder Sendung denke ich mir, wie geil ist das denn, dass ich die Fragen, die ich irgendwie sonntags beim Zeitung lesen habe, denen dann auch stellen kann. Natürlich stelle ich die dann pointierter und natürlich überlege ich mir auch Strategien. Aber sag mal, das Grundprinzip ist schon so, dass ich die Fragen stelle, die mir auf der Zunge brennen.
Und die kommen ja auch ganz oft ins Straucheln bei dir.
Ja.
Was natürlich wahrscheinlich auch ein geiles Gefühl ist, wenn das so zu sehen.
Wenn es gut läuft, kommen die ins Straucheln. Und zwar Straucheln gar nicht so sehr negativ konnotiert, wie es eben konnotiert ist, sondern tatsächlich auch kommen die raus aus ihrem normalen Sprech, aus ihrem normalen Mühle. Und ich kann, da muss man vielleicht auch mal eine Lanze für PolitikerInnen brechen, das total verstehen, dass die immer in ihren Worthülsen sprechen, immer gleich reden. Das ist auch sicher ein Problem einfach der Mediengesellschaft, in der wir leben, weil sobald ein Politiker oder eine Politikerin auch nur ein bisschen abdriftet von dem Parteiprogramm, von der Parteilinie, wird daraus sofort eine Schlagzeile. Und das heißt dann erstmal die nächsten Wochen Stress und Auseinandersetzen mit der eigenen Partei und so weiter. Deswegen kann ich das ein bisschen verstehen. Auf der anderen Seite sage ich auch immer, wenn PolitikerInnen wahrhaftig bleiben wollen, dann müssen sie versuchen, so authentisch wie möglich zu sprechen und nicht ihren Politiksprech zu machen. Und meine Aufgabe sehe ich auch darin, sie aus diesem komischen Politik-Blabla rauszuholen. Das heißt, wenn also eine Politikerin strauchelt bei mir im Interview, dann freut mich das, weil dann heißt es, der oder die ist aus dem Politiksprech rausgekommen.
Kannst du eine Anekdote erzählen, wo du sagst, oh, das war echt geil, dass das so war?
Es gibt eigentlich relativ viele. Es gibt auch vor allen Dingen, das ist vielleicht spannender, auch Momente, wo mir die Sendung entgleitet. Also, wo ich die nicht mehr im Griff habe. Christian Lindner hat das einmal geschafft. Der war bei mir in der Sendung und es ging um, ich glaube, seine Startup-Fails. Er ist ja auch mal gescheitert als Unternehmer. Und ich habe ihm irgendeinen Vorwurf gemacht, den er nicht so stehen lassen wollte. Und er sagte dann, ja, danke, Herr Klamroth, dass Sie mir die Möglichkeit geben, drehte sich von mir weg zur Kamera hin und redete direkt in die Kamera rein zu den ZuschauerInnen. Und in dem Moment bin ich total geschwommen, weil das war neu für mich. Ich wusste nicht, Wie bekomme ich das jetzt eingefangen? Hab's dann eingefangen bekommen, weil ich auch, und da kommt dann gute Vorbereitung ins Spiel, weil ich auch genau wusste, dass den Vorwurf, den ich ihm mache, damit habe ich schon auch recht. Und das ist gut recherchiert. Und er versucht da abzulenken in dem Moment, indem er, das hat er super gemacht, mich komplett verunsichert hat. Und ich habe dann einen kurzen Moment, vielleicht eine Minute 30, was schon echt lang ist im Fernsehen, bin ich echt geschwommen und hab ihn dann aber wieder eingefangen bekommen und dann gab's war das eine schöne Sendung so, aber es gibt tatsächlich auch ruhige Momente in der Sendung, die ich auch immer schön finde. Also ganz am Anfang, als wir angefangen haben, dachte ich immer, ich will nur harten Polit-Talk machen, ich will nur bam, 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 hin und her, Ping-Pong mit meinem Gast und richtig konfrontativ und rein da und immer auf die Wunde drücken. Und das macht mir auch immer noch Spaß. Aber mittlerweile mag ich den Teil, den wir oft am Anfang machen, nicht immer, aber oft, wo ich mich versuche, der Person persönlich zu nähern, also zu gucken, warum ist die Person, wie sie eigentlich ist? Was hat die Person für eine Geschichte? Wie ist die Person aufgewachsen? Und da gibt es manchmal echt auch Momente, bei dem man überrascht ist. Also ich habe Sarah Wagenknecht zum Beispiel gefragt, ob sie überhaupt Freunde hatte als Kind. So, und das hat sie total verunsichert. Auf eine schöne Art und Weise hat man da, finde ich, gesehen. Das war gar nicht fies gemeint, die Frage, sondern es kam mir so bei der Recherche, als ich gesehen habe, sie hat irgendwie schon Hegel und Co. gelesen mit 13 oder so. Da dachte ich, boah, was ist das für eine Kindheit gewesen? Und das sind dann so Momente, die mich auch irgendwie freuen, weil es wahrhaftige Momente sind. Ich glaube, wenn man es schafft, wahrhaftige, authentische Momente zu erzeugen, dann ist es gutes Fernsehen.
Das stimmt. Das ist das, was viel zu oft kurz kommt, finde ich leider.
Ja.
aber wo man immer mehr nochmal hinkommen sollte. Was ist das, wo du sagst, da würde ich gerne noch hingehen? Ich meine, du bist 29, lange nicht am Ende und jetzt schon an auf einem Level, wo man sagt, Hut ab.
Das ist das Problem, ich mache eine Sendung, die ich eigentlich dachte, die ich mit 55 mache.
Scheiße. Und jetzt?
Kacke. Nein, es gibt ja noch...
Du gehst einfach früh in Rente.
Es gibt ja noch so viel im Fernsehen, was ich ausprobieren will, auch andere Formate und so. Das ist, glaube ich, gar nicht so wichtig, aber vielleicht... also es gibt immer ganz viel, was die Dinge, die ich machen will. Und das Schöne ist ja, wenn man als freiberuflich arbeitet, so wie ich das tue, kann man sich die Zeit ja auch so einteilen. Und ich mache ja neben dem, was ich im Fernsehen so mache, auch Sachen, die nicht im Fernsehen stattfinden. Also ich habe mit zwei Freunden, zwei meiner besten Freunden, einen gemeinnützigen Verein gegründet vor 2 Jahren, der mittlerweile so groß ist, dass wir 5 Angestellte haben und eigentlich ein Kernteam von 10 Leuten sind. Und wo wir, finde ich, richtig coole Arbeit leisten. Und das sind so Sachen, die mir auch total Spaß machen und die ich, wo es immer wieder auch Dinge gibt, die, wo ich noch hinkommen will, zusammen mit dem Team, die wir machen wollen. Insofern ist das alles gar nicht so sehr mit dem Fernsehen verbunden unbedingt, sondern auch abseits davon.
Gibt es eine Sache, die du für dich bei all den Kurven und allem irgendwie gelernt hast, was du gerne weitergeben würdest?
Also, sag ich mal, Verletztheit zuzulassen, ist, glaube ich, wichtig. Das kann ich manchmal besser, manchmal schlechter. Manchmal bin ich da ganz schlecht drin. Und manchmal bin ich da sehr gut drin. Und ich glaube, das hat mir sehr geholfen. Oder hilft mir auch heute noch, vielleicht auch empathisch zu sein. Ich glaube, verletzt sein zulassen, bedingt das empathisch sein und das auf andere zugehen können.
Das war Hello Louis. Ich mag an ihm wirklich gerne, dass er so reflektiert ist. Dass er sich zwar verwirklicht und vielleicht durch seine Geschichte auch ein bisschen bessere Chancen hat als andere, dass ihm aber auf der anderen Seite was viel Größeres total wichtig ist. Zum Beispiel, dass sein Verein gut läuft und dass er mit seiner Arbeit was bewirken kann und nicht nur im privaten, sondern auch im beruflichen Kontext Menschen um sich hat, die ihm gut tun. Ich habe alle Infos zu seiner Show und zum Verein und so weiter in die Shownotes gepackt, da könnt ihr es nochmal nachlesen. Und wenn ihr Leute kennt, deren Geschichte, deren Weg unbedingt erzählt werden muss, dann schreibt mir eine Mail gerne an hello@hellojara.de oder schreibt mir bei Instagram. Ich freue mich immer so, denn es kommen so viele tolle Vorschläge und ja, echt jeder davon ist einfach spannend. Deswegen gerne mehr davon und bis nächste Woche zur Hello Yara.